Ich habe keine einzige Immobilientransaktion gemacht, ohne mir die Immobilie anzugucken. Ich habe eigentlich immer gesagt, du musst dich erstmal reinstellen, musst sie erstmal auf dich wirken lassen. Google Earth oder sonstige Tools helfen einem natürlich, um schon mal einen Grundblick auf die Immobilie zu bekommen. Aber wenn du wirklich verstehen willst, wie ist diese Immobilie in dem Quartier, wie ist sie gelegen, wie sind die Lichteinflüsse, dann musst du reingehen und dann musst du dir die Zeit nehmen, das ganze Gebäude auf dich wirken zu lassen, um dir dann zu überlegen, was wäre eigentlich die perfekte Nutzung hier, um Nutzer oder Mieter zu begeistern.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen zu Interact Insights. Unser Business-Podcast stellt ja jede Woche spannende Persönlichkeiten aus der Immobilienwirtschaft vor. Und spannend ist der Mann, den wir gleich hören werden, allemal. Mein Name ist Christoph Hardebusch, Geschäftsführer von Rücker Consult. Und heute begrüße ich ganz herzlich Andreas Muster. Übrigens im Home-Studio. Es lässt sich ja jetzt alles mit dem Wort Home kombinieren, was es überhaupt gibt, so auch das. Und Andreas, wir wissen es alle, du hast viele Jahre lang in der Commerzbank-Gruppe gearbeitet, hast da auch eine blitzsaubere Karriere hingelegt, warst 2009 Finanzvorstand der Commerz Real. Das ist für alle, die das nicht wissen, der Immobilienarm der Bank. 2013 warst du dann Vorsitzender des Vorstandes und die Branche und aber auch das Unternehmen verdankte wichtige Impulse. Du warst immer ein sehr kreativer Mensch. Du hast angefangen, die Commerz Real umzubauen zu einem digitalen Asset Manager. Unvergessen das Digitalwerk, das du dort eingerichtet hast. Noch unvergessener die Kampagne Follow the Sneaker. Damals konnte man jeden deiner Kolleginnen und Kollegen an den weißen Turnschuhen erkennen. Und dann, für Außenstehende vollkommen überraschend, aus heiterem Himmel 2019, der Wechsel nach Amsterdam, The Student Hotel, ein Unternehmen international, das sich mit studentischem Wohnen befasst, was ja in der Corona-Pandemie eigentlich kein besonders schönes Thema ist, weil die Studenten lieber zu Hause bleiben. Deswegen hat das vielleicht nicht so richtig funktioniert, das wirst du gleich nochmal erzählen. Auf jeden Fall hast dich das nicht aufgehalten und bist dann einem prominenten Ruf gefolgt, dem Ruf von Kurt Zech zur Zech Group. Dort bist du jetzt Mitglied im Vorstand. Und wenn ich mir das so vorstelle, das wird sicherlich spannend auch zu hören, wie das bei der Zech Group funktioniert, weil das ist ja vielleicht das Gegenteil eines bankgebundenen Unternehmens, weil die Zech Group kenne ich soweit als Unternehmen für Unternehmer. Dazu mehr, aber zuerst wollen wir dich persönlich kennenlernen, wollen wissen, den Mensch Andreas Muster. Und zum Aufwärmen haben wir jedes Mal in unserem Podcast ein kleines Speedquest. Du hast 60 Sekunden Zeit, ich auch. In der Zeit stelle ich so viele private Fragen wie möglich. Bitte kurz antworten und lass dich überraschen.
Gerne. Hallo erstmal auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich. 60 Sekunden laufen jetzt.
Ja, die erste Frage, Berge oder Strand?
Strand.
Die zweite Frage, Fußball oder Tennis?
Fußball.
Die dritte Frage, falls Fußball, dein Lieblingsverein?
Eigentlich HSV, aber jetzt arbeite ich mich natürlich an Werder Bremen ran.
Dann als Lieblingsstadt, was ist schöner, München oder Hamburg?
Hamburg, ich bin gebürtiger Hamburger.
Okay, dann dein Lieblingsrestaurant, Franzose, Italiener, Deutscher, Spanier?
Ein Österreicher hier in Wiesbaden.
Wein oder Bier?
Wein.
Jetzt stell dir vor, du sitzt abends daheim, es ist Lockdown, das ist nicht so schwer vorzustellen, Film oder Buch?
Oh, gute Frage. Mache ich beides gerne, Film.
Dann endlich Feierabend, du kommst nach Hause und arbeitest weiter?
Im Fitnessstudio meistens, ja, an meinem Körper und der Fitness.
Falls Reisen wieder möglich sind, deine Lieblingsdestination?
Mallorca.
Und wenn da, Ferienwohnung oder Sternehotel?
Finca.
Finca, gut. Das waren die 60 Sekunden, die sind jetzt um. Und jetzt mal die Frage, wenn man sich Andreas Muster privat vorstellen möchte, wie würdest du dich beschreiben?
Totaler Familien- und Freundeskreismensch. Ich liebe persönliche Begegnungen. Das stelle ich jetzt auch gerade in der Corona-Zeit fest. Auf der Familienseite ist es hervorragend. Wir sind alle durch diesen harten Test sehr, sehr gut durchgekommen. Wir genießen das Familienleben sehr. Was mir fehlt, ist mein doch relativ großer Freundeskreis, gerade auch aus anderen Städten, aus anderen Ländern. Das ist im Moment sehr, sehr schwer. Aber wir sitzen gerne zusammen, haben Gäste, kochen gemeinsam, trinken schönen Wein. Hoffe sehr, dass das irgendwann bald auch in etwas größeren Gruppen wieder möglich ist.
Ja, deine Frau leitet das Immobilienteam bei Adhurst. Du bist ja ebenfalls in einer Führungsposition. Sprecht ihr daheim viel über berufliche Themen?
Meine Frau hält sich strikt ans Anwaltsgeheimnis. Das ist auch gut so, weil sie in den vergangenen Jahren auch mit sehr, sehr vielen Wettbewerbern zusammengearbeitet hat. Ist aber trotzdem schön, wenn man in einer Beziehung auch über fachliche Themen sprechen kann. Über Märkte, über Immobilien, über Trends, über Digitalisierung, über Mitarbeiterführung. All das sind Themen, die uns natürlich beide betreffen. Und am Ende sind wir von Haus aus auch beide Juristen. Also der ein oder andere spannende strafrechtliche Fall, wie jetzt Wirecard oder das Cum-Ex, die Cum-Ex-Verfahren, das sind natürlich Dinge, die uns abends beim Glas Wein dann auch immer mal beschäftigen.
Da wären wir gern dabei gewesen, glaube ich, um zu hören, was ihr dazu sagt, gerade zu Wirecard. Was mich noch interessieren würde, ihr habt zwei Kinder, ihr habt zwei anspruchsvolle Karrieren. Wie bekommt man das unter einen Hut?
Teamarbeit. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man gemeinsam Verantwortung übernimmt. Dass es nicht heißt, das ist deine Sache oder das ist meine Sache. Meine Frau und ich funktionieren als Team immer schon gut. Und zwar klar, dass wir Kind und Karriere unter einen Hut bringen wollen. Wir sind beide ehrgeizig, sowohl was das Familienleben angeht, als auch was die beruflichen Karrieren angeht. Und mit einem guten Familien-Background funktioniert sowas auch.
Ja. Du warst mal Werbestar, habe ich das richtig aufgenommen? Bist auch sogar mal in der Sesamstraße aufgetreten, stimmt das?
Ja. Ich hätte auch andere Karrierewege gehen können möglicherweise. Habe viel Werbefernsehen gemacht, was aber jetzt keine ganz große Auszeichnung ist, weil jedenfalls damals gab es zwei Studios, wo Werbefernsehen produziert wurde und eins davon war direkt an meinem Geburtsort in Rissen in Hamburg. Und da wurden die Kinder von den Grundschulen gecastet und wenn du dich einmal gut angestellt hast, dann konnte das eine langfristige Karriere sein und ich habe in der Tat 10 Jahre lang Werbefernsehen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Spots es waren. Üblicherweise konnte man mich aber jeden Tag vor den Heute-Nachrichten und vor der Tagesschau mindestens einmal sehen.
Und hat dir das gut gefallen?
Ja, das hat mir gut gefallen. Da gab es ja auch ein bisschen Geld dafür. Es war auch spannend, weil man mit dem Taxi von der Schule abgeholt wurde. Ich habe auch viel synchronisiert und dann auch wieder hingebracht wurde. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass davon ein nachhaltiger Ruhm auf mich abgefallen ist, dann muss ich das leider enttäuschen. Ich befürchte, dass meine berufliche Karriere und auch sonst, was ich im Leben erlebt habe, mit meiner Werbefernsehenkarriere nichts zu tun hat.
Hast du das denn mal überlegt? Ich meine, du hast dich dann ja für Jura entschieden, aber das hätte ja sein können, dass du überlegst, diese Karriere weiter zu verfolgen.
Ich hatte tatsächlich während meines Studiums so im 5. Semester mal eine Anfrage für eine Serie und bin dann auch zum Casting gegangen. Die hatten aber noch ein altes Probedemo von mir und dann war ich so ein bisschen alt geworden und das hat sich insoweit dann nicht realisiert und dann bin ich auch nie wieder gefragt worden. Ich glaube, es war auch gut so, aber ich hätte mir das möglicherweise durchaus vorstellen können. Ich war nie so ein ganz begeisterter Jurist. Das Studium hat mir nicht wahnsinnig viel Spaß gebracht. Insoweit wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr leicht abzuhalten gewesen, aber es hat sich nicht ergeben und ich habe es auch nie bereut.
Hat dir das was gebracht für dein späteres berufliches Leben?
Also ich glaube, sich vor eine Kamera zu stellen, geduldig zu sein, Dinge über und über zu probieren. Ich erinnere mich an einen Werbespot für ein Katzenfutter, was die Katze, die ausgesucht wurde, partout nicht fressen wollte. Und wir hatten, glaube ich, 4 Drehtage und die Katze hat über diese ganzen Tage kein Futter bekommen, bis sie dann am 4. Tag endlich dieses kleine Napf auffraß. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, geduldig zu sein, immer wieder gut gelaunt zu sein. Jetzt hatte ich in den 4 Tagen auch Essen bekommen, im Gegensatz zur Katze. Die hat dann tatsächlich bei diesem Eindreh dieses ganze Napf in einem Satz aufgefressen. Und insoweit waren wir dann am 4. Tag jedenfalls auch sehr, sehr schnell fertig.
Also für das Katzenfutter spricht das jetzt nicht unbedingt.
Ich habe ja die Marke auch nicht gesagt. Ja, ich habe es auch nicht probiert.
Ja, das werden wir jetzt alle googeln, das gewesen sein kann. Aber du bist ja dann an die Immobilie geraten als Jurist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wie konnte das passieren?
Meine Eltern sind immer schon sehr immobilienaffin gewesen. So, die haben immer Privatimmobilien gehabt. Ich habe mich immer für Immobilien interessiert. Bin dann aber ja erstmal in die Rechtsabteilung der Commerzbank gegangen, habe die ersten Jahre Mergers und Acquisitions gemacht, Kapitalmarktrecht gemacht, war auf der ganzen Welt unterwegs mit sehr, sehr spannenden Transaktionen. Bin dann in der Bank 2007 Leiter M&A geworden, habe da sehr unterschiedliche Unternehmensbereiche kennengelernt, unter anderem aber auch die Eurohypo, war für die Übernahme der Eurohypo-Anteile verantwortlich, dann auch für den Squeeze-Out verantwortlich, habe tatsächlich meine Promotion auch über die Eurohypo geschrieben im Jahr 2001 bis 2003 schon. Da ging es um die Verschmelzung der drei Hypothekenbanken von Deutscher Bank, Dresdner Bank und Commerzbank. Insoweit hatte mich das Thema Immobilien und Immobiliengesellschaften immer schon interessiert. Dann habe ich die Commerzreal kennengelernt und habe mich in das Thema reingearbeitet. Aber ich glaube, so was du brauchst, um die Begeisterung für Immobilien mitzubringen, ist diese Liebe für das Individuelle, für tolle Architektur. Jede Immobilie ist einzigartig. Du kannst aus allen Objekten mit einer Vision und mit Weitblick tolle Begegnungsflächen oder aus den meisten jedenfalls Begegnungsflächen schaffen, wenn du dir das gesamte Material, was uns zur Verfügung steht, auch zunutze machst. Das ist ja häufig so, dass die Leute Immobilie als ein quadratischer Raum und da stelle ich einen Stuhl rein und das ist es dann. Dann ist es natürlich zu wenig, aber wenn man sich den Anspruch setzt, dass man den Nutzer, den Mieter begeistern möchte, dann finde ich begeistert das Immobilienthema insgesamt auch sehr.
Hast du das dann auch so hands-on gemacht? Das heißt, dass ihr euch die Immobilien angeguckt habt, gesehen habt, was kann man daraus machen?
Ich habe keine einzige Immobilientransaktion gemacht, ohne mir die Immobilie anzugucken. Ich habe eigentlich immer gesagt, du musst dich erstmal reinstellen, musst sie erstmal auf dich wirken lassen. Google Earth oder sonstige Tools helfen einem natürlich, um schon mal einen Grundblick auf die Immobilie zu bekommen. Aber wenn du wirklich verstehen willst, wie ist diese Immobilie in dem Quartier, wie ist sie gelegen, wie sind die Lichteinflüsse, dann musst du reingehen und dann musst du dir die Zeit nehmen, das ganze Gebäude auf dich wirken zu lassen, um dir dann zu überlegen, was wäre eigentlich die perfekte Nutzung hier, um Nutzer oder Mieter zu begeistern.
Wir sind ja hier in Wiesbaden bei dir zu Hause und da hattest du es ja nicht so weit bis zur Arbeit. Dann 2019, ich hatte schon erwähnt, der völlig überraschende Schritt nach Amsterdam. Ganz anderes Geschäft, ganz andere Company. Warum hast du das gemacht?
Es war tatsächlich ja, mein letzter Tag in der Commerzreal war der 6. Juni 2020, ist also tatsächlich noch relativ frisch. Ich finde, klingt so ein bisschen theatralisch, aber wir haben alle nur ein Leben und da sind Sprünge aus der Komfortzone eine totale Bereicherung. Und ich habe die Commerzreal und meinen Job dort sehr geliebt. Ich hatte ein tolles Team, wir hatten in 2019 ein fantastisches Jahr. Und ich hätte das auch wahnsinnig gerne noch weitermachen können, aber ich habe halt auch diese Leidenschaft, nochmal Dinge auszuprobieren, mich zu fordern. Ich war jetzt auch seit 2001 im Commerzbank-Konzern und habe mich auch da wahnsinnig wohl gefühlt, aber hatte dann auch immer so gedacht, will ich jetzt bis 67 in diesem Konzern bleiben oder ist es nicht auch nochmal spannend, eine neue Welt kennenzulernen? Und die Kollegen vom Student Hotel haben sich sehr, sehr um mich bemüht. Das ist ja nicht nur ein studentischer Wohnbetreiber, sondern ein Hybridmodell, Hybrid aus Hotel und studentischem Wohnen, was ich eine tolle Idee finde, weil du kannst beispielsweise dann im Sommer in den Semesterferien die Zimmer nutzen für Hotelgäste. Das Portfolio ist einmalig, was das Student Hotel hat. Das sind alles Immobilien, die denen selber gehören und die sie selber gebaut und entwickelt haben. Das heißt, du hast the best of real estate, kannst du sagen. Du bist Projektentwickler, du bist Operator und Eigentümer und du hast alle Bettprodukte oder Bettenprodukte, Hotel, studentisches Wohnen, aber auch Wohnen auf Zeit. Dann hast du Coworking dabei, dann hast du Gastronomie, Meeting- und Eventflächen, Sport, E-Gaming, E-Learning, all das. Also ein tolles Geschäftsmodell, was mich wirklich begeistert hat. Nun hat es sich durch Corona natürlich trotzdem anders entwickelt und die Idee war schon, international in die Vereinigten Staaten zu gehen, nach Asien zu gehen. Es hätte sich die Shareholder-Basis auch nochmal verändert. All das hat sich durch Corona jetzt jedenfalls verzögert. Und so sind die Rahmenbedingungen dann unterschiedlich gewesen, auch für mich persönlich. Es hat aber mit dem Geschäftsmodell an sich nichts zu tun gehabt und hat es auch nicht. Am Ende würde ich sagen, die Begeisterung für die Zech-Gruppe hat mich schon lange Zeit getrieben. Ich schätze den Kurt Zech und sein Management-Team sehr über alle Maßen. Ich finde, es ist ein tolles auch Portfolio an Unternehmen von sehr, sehr vielen, sehr erfolgreichen Tochterunternehmen mit tollen Vorständen, Geschäftsführern, Managern. Und wahrscheinlich wäre ich dem Ruf gefolgt, egal wie spannend jetzt mein Job gewesen wäre, weil als Hamburger fühle ich mich in Bremen auch sehr, sehr wohl und freue mich unheimlich an die Aufgabe. Fängt am 1. Februar an. Deshalb kann ich jetzt auch so viel Konkretes noch gar nicht sagen, aber nach allem, was ich dort bisher gesehen habe und nach meiner intensiven Due Diligence würde ich davon ausgehen, dass das mein Traumjob ist.
Und jetzt mit Werder Bremen wirst du dich irgendwann auch noch anfreunden wahrscheinlich. Und
ja, ist so ein bisschen, seitdem ich jetzt Bremen-Fan bin, läuft es im Moment nicht so gut. Wir haben gestern Abend ja schon wieder verloren. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall der Klassenerhalt, weil wir haben ja Schalke, denen geht es noch schlechter. Mainz, das tut mir auch sehr leid, aber die sind im Moment auch noch sehr viel schlechter. Also erste Bundesliga ist halt schon wichtig, auch gerade für eine Stadt wie Bremen. Ich hoffe, dass die da bleiben und natürlich werde ich jetzt auch immer mal versuchen, ins Stadion zu gehen.
Ja, aber du wirst in Wiesbaden wohnen bleiben, oder wirst du nach Bremen ziehen?
Ja, wie es halt heute alles, so wie wir jetzt hier bei mir in unserem Wohnzimmer sitzen, ist alles ja ein Hybrid inzwischen aus Home und Office. Ich werde schon versuchen, viel Zeit in Bremen zu verbringen, aber ich werde auch ein Büro in Frankfurt haben und ich glaube, das wird Deutschland international sein. Ich bin immer dort, wo ich gebraucht werde und wo es am sinnvollsten ist.
Ich hatte ja eben schon erwähnt, Kurt Zech, die Zech Group stellt sich da von außen betrachtet als Unternehmen für Unternehmer. Das sieht man ja auch stark an der Struktur mit den einzelnen Töchtern, die ja sehr eigenständig agieren. Was sind da deine Ziele? Was stellst du dir vor?
Also ich glaube, der Wunsch von Kurt Zech ist, dass es so weiterläuft wie bisher, weil es einfach so gut läuft. Und ich habe jetzt auch keine klare Agenda im Sinne von, das müsste jetzt hier geändert werden. Auf der anderen Seite stehe ich natürlich trotzdem für eine Management-Generation. Und so wie du es in der Einführung auch gesagt hast, habe ich bestimmte Ideale, bestimmte Wertvorstellungen und werde natürlich versuchen, da auch Einfluss zu nehmen oder sozusagen dem Erfolg noch weitere Komponenten hinzuzufügen. Ich bin aber jetzt erstmal froh, wenn ich zum 1. Februar anfange, dann werden wir alle gemeinsam gucken, was gibt es für Themenfelder und dann werden wir gegebenenfalls, vielleicht machen wir nochmal einen Podcast im nächsten Jahr und dann bin ich mir sicher, dass ich die ersten Erkenntnisse schon habe, die ich dann mit dir auch teilen kann.
Das machen wir nach den ersten 100 Tagen, das ja, ist genau. Wirklich genau. Du hast eben schon erwähnt, es gibt auch Ideale, es gibt auch übergeordnete Ziele. Du bist ja auch ehrenamtlich beim Urban Land Institute tätig. Du bist auch stark in Netzwerken unterwegs. Warum machst du das? Was willst du da vorantreiben?
Das Wesentliche für mich ist, dass ich mich dort engagiere, wo ich das Gefühl habe, dass ich Impact habe, dass ich eine wirkliche Wirkung erziele. Ich finde das reine, ich nutze ein Netzwerk und stelle mich mit dazu. Dafür haben wir alle zu viel zu tun. Ich habe sehr, sehr bewusst gewählt, welche Themen begeistern mich. Und das Urban Land Institute steht natürlich für städtische Entwicklung, für Wohnquartiere, für Lebensqualität besser machen, ist ein hervorragendes Netzwerk, weil wer jetzt versucht zu sagen, alle klugen Köpfe, sowohl national als auch international, sich irgendwann mal gesagt haben, lass uns doch im Urban Land Institute treffen. Deshalb bedeutet mir das viel, dass ich dort Teil des Executive Committees sein kann und habe sehr, sehr viele spannende Gespräche geführt. Und das Programm, was wir dort anbieten über das Jahr, ist aus meiner Sicht auch sehr bewusst und gezielt auf die Themen oder die aktuellen Themen ausgerichtet und hilft tatsächlich auch den Horizont unserer Mitglieder und auch anderer Interessierter zu erweitern. Anderes Thema für mich, Thema Impact, ist die Initiative Impact Investing in Real Estate, die wir zusammen mit dem ICG und Fineo machen. Da bin ich Arbeitskreisleiter Ich fand der Business Roundtable in den USA, wo sich 200 CEOs zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen jetzt mal weg vom Shareholder Value hin zum Stakeholder Value. Das ist ja genau das Thema, um das es geht. Wir wollen natürlich auch Rendite erzielen, aber nicht dadurch, dass wir Ressourcen ausnutzen, sondern vielmehr, dass wir Ressourcen schonend nutzen, dass wir Cradle to Cradle vielleicht sogar in einen Kreislauf kommen. Und dass wir eine Rendite und eine Wirkung erzielen. Also beispielsweise Quartiersentwicklung, da kann man für barrierefreies Wohnen, für bezahlbares Wohnen, für Kitas, für Ärztezentren und solche Dinge sorgen. Dann fühlen sich die Menschen sehr, sehr viel wohler. Damit verdient man vielleicht nicht das allermeiste Geld, hat aber ein heterogenes, tolles Quartier für Menschen gebaut, erschaffen, die sich sehr, sehr wohlfühlen, die kollaborieren, die zusammen in dieser Society, also in dieser Gesellschaft leben. Und das finde ich, das sind die schönen Themen, um die es in der Zukunft geht. Bezahlbares Wohnen ist natürlich auch ein gutes Beispiel für Impact Investing. Es kann aber genauso das Schaffen von Obdachlosenheim sein, von Altenheim sein, von Schulen sein. All das, wo die Immobilienbranche ihr Know-how einbringen kann und trotzdem eine positive Wirkung erzielt, das wird Impact Investing sein. Da würde ich sehr, sehr gerne zum einen erstmal das Bewusstsein schaffen. Deshalb wird ein Leitfaden erstellt, den wir im Januar dann auch vorstellen. Und dann aber vor allen Dingen auch sehen, dass wir mit positiven Beispielen zeigen, was heißt es denn konkret, was kann Impact Investing in Deutschland sein. Und ja, da sind wir auch ein wirklich begeisternder Kreis, die Creme de la Creme sozusagen rund um die gesamte Immobilienwertschöpfungskette, die sich dort zusammengefunden hat und gesagt hat, dieses Thema wollen wir bewusst vorantreiben.
Nun macht die EU auch einiges, um das Thema voranzutreiben, Stichwort ESG, also für alle, die es nicht kennen, das ist die Verpflichtung für Investoren ökologisch, sozial und Governance, das heißt in Richtung Transparenz etc., enorm viel zu tun im Vergleich zu dem, was bis jetzt Pflicht war. Wenn du auf die Branche guckst, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wenn ihr nichts anderes hinbekommt, fangt erstmal mit Greenwashing an. Andere sagen, das nehmen wir voll und ganz auf unsere Fahne. Was ist deine Erwartung an diese regulatorische Initiative?
Also die Vereinigten Staaten, selbst Großbritannien, sind uns dort voraus. Auch die UN mit den Sustainable Development Goals, den 17, ist uns voraus. Die EU ist im Moment ja dabei, sich vor allen Dingen um das Thema Nachhaltigkeit erstmal zu kümmern, ESG. Da geht es aber vor allen Dingen darum, negative Wirkungen zu vermeiden, während das Impact Investing ja einen Schritt weiter geht und sagt, du willst nicht nur negative Wirkung vermeiden, sondern du willst auch eine positive Wirkung erzielen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Impact Investing Projekte, wo ESG-Kriterien natürlich auch ganz, ganz wesentlich sind und erfüllt werden sollen, aber wo man darüber hinaus wirklich versucht, eine positive, messbare Wirkung langfristig zu erzielen. Das heißt, ich würde sagen, das, was die EU jetzt macht, ist genau richtig. Das ist ein erster logischer Schritt. Impact Investing geht dann den zweiten logischen Schritt.
Dann werden wir sehen, was am Ende des Tages tatsächlich auch bei den vielen kleineren Investoren passiert. Es ist ja doch bis jetzt klar, wenn man diesen Dingen folgt, dass man auf Rendite auch verzichten muss. Das heißt, auch die Shareholder müssen ein bisschen zurückstecken, ist das richtig?
Ja, ich mag diese Verzicht, das finde ich bei Nachhaltigkeit auch schwierig. Wir versuchen immer eher aus der Chance-Ecke zu kommen als aus der Verzichtsecke, weil Verzicht hat immer irgendwie was Negatives. Ich glaube, es wird zukünftig Investorengruppen geben, die sagen, wenn es keine nachhaltige, positive Wirkung für die Gesellschaft hat, also Thema Stakeholder Value versus Shareholder Value, dann investiere ich da rein nicht. Also beispielsweise Kirchen haben sich dem schon verpflichtet, aber es gibt auch viele Stiftungen, die inzwischen sagen, sie machen das, der norwegische Staatsfonds. Viele internationale Investoren sagen inzwischen, wenn es keine positive Wirkung erzielt, dann ist das für uns kein gutes Investment mehr. Ich glaube, für uns wird es darauf ankommen, dieser positiven Wirkung ein KPI zu geben, eine spürbare und belastbare, messbare Kenngröße, die man sozusagen auf die reine Cash-Rendite addieren kann, um auch wirklich zu belegen, hier wird auch eine positive Rendite erzielt, weil genau wie du sagst, das Greenwashing oder Treehugging, das wollen wir natürlich nicht, oder Windowdressing, dass die Leute es labeln als Impact Investing und de facto ist es aber trotzdem nur kurzfristige Gewinnerzielungsabsicht. Aber wir wollen nicht Verzicht, sondern wir wollen on top. Dafür brauchen wir Allianzen zum Beispiel. Also wenn du drüber nachdenkst, viele Grundstücke gehören zum Beispiel Kirchen und die Kirchen geben sie ganz bewusst nicht weg, weil sie nicht an Leute verkaufen wollen, die rein ausschließlich kurzfristige Gewinnerzielungsabsichten haben. Wenn wir es also schaffen, Allianzen zu bilden, zum Beispiel über Erbbaurechte oder solche Themen, dann erschließen wir uns durch das Impact Investing ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Quartiere, Grundstücke, um dort ein schönes Immobilienprojekt zu realisieren, was auch eine Rendite erzielt, auf der anderen Seite aber dann diesen positiven Impact zu gewährleisten.
Das ist sicherlich eine der spannendsten und vielleicht die wichtigste Debatte, die die Immobilienwirtschaft seit vielen, vielen Jahrzehnten geführt hat. Das werden wir sicherlich auch intensiv verfolgen. Wir werden uns auch gerne mit reinschmeißen, wenn ich das so sagen darf. Wenn wir zum Abschluss nochmal kommen und wieder gucken vom großen Ganzen auf den Einzelnen, wenn du jetzt den jungen Berufsanfänger siehst, die Berufsanfängerin beim Start vielleicht mit Erwägung Immobilienwirtschaft, hättest du einen Tipp?
Also wir hatten eine lustige Situation. Mein älterer Sohn musste Praktikum machen und tatsächlich war in der Klasse natürlich der Einzige, der ein Praktikum in der Immobilienbranche gemacht hat und wir haben das lange diskutiert. Unser Problem ist ja, dass wir kein besonders gutes Marketing machen. Ich glaube, wenn du Leute fragst, wen kennt ihr aus der Immobilienbranche, dann sind es international Donald Trump, das hat sich hoffentlich jetzt bald erledigt, und Mörtel Lugner aus Österreich und wer jetzt bei uns da im Atemzug genannt wird, das möchte ich lieber nicht kommentieren. Aber so, es sind jedenfalls nicht die Persönlichkeiten, die unsere Kinder originär begeistern, was ich überhaupt nicht verstehe, weil für die Immobilienbranche stehen tolle Architekten, zum Beispiel wie ein Ole Scheren, die junge, kreative, tolle Menschen sind, die genau die Werte auch unserer Generation teilen. Wie ich schon gesagt habe, jede Immobilie ist einzigartig. Ich glaube, wir müssen die Vielfältigkeit der Immobilie zeigen. Es ist halt nicht nur günstig wohnen, aufkaufen, billig sanieren, um dann schnellstmöglich teurer weiter zu vermieten, sondern Immobilie, das sind die Lebensräume, die alle begeistern. Wir sind alle die meiste Zeit des Tages in Immobilien unterschiedlichster Nutzungsart. Ich finde, unsere Branche ist wahnsinnig vielfältig und reichhaltig, hat viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir haben einen wahnsinnigen Hebel auf die Nachhaltigkeit, hat viel mit Digitalisierung zu tun. Auch da kann man in der Immobilie unheimlich viel arbeiten, ausprobieren, entwickeln. Wir sind im Vergleich zu vielen anderen Branchen auch noch unterentwickelt. Das heißt, für digital affine Menschen ein echtes Eldorado. Und ich fange bei mir in der Familie an, meine Kinder dafür zu begeistern. Ich glaube, da klappt es ganz gut. Ich würde jeden bei uns in der Immobilienbranche auffordern, zeigt euren Kindern auch, wie toll die Immobilien sein können. Begeistert sie für diese Erlebniswelt. Und dann hoffentlich werden wir noch mehr junge Leute haben, an der Apps zum Beispiel, tolle Studiengänge. Habe ich letztens auch wieder mit sehr, sehr vielen Studenten zusammengesessen. Also ist ja nicht so, dass wir nicht tollen Nachwuchs bekommen, aber es könnte natürlich noch sehr viel mehr sein.
Also nach dem Plädoyer wird es sehr viel mehr werden, da bin ich ganz sicher. Vielleicht noch einen zweiten Tipp, und zwar für den erfahrenen, erfolgreichen Manager, der ja wie du plötzlich aus der Komfortzone springt. Ist das eine gute Idee, diese Komfortzone einfach zu verlassen?
Ich finde es perfekt. Ich glaube, jeder Mensch ist unterschiedlich. Für mich war das jetzt genau richtig. Nochmal, ich vermisse meine Commerzreal natürlich absolut. Ich habe auch noch viel Kontakt mit meinen Teams. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es war eine ganz tolle Zeit. Aber irgendwann ist es dann auch mal an der Zeit, etwas Neues zu machen. Ich empfinde das absolut bereichernd. Auf die Zech-Gruppe bin ich jetzt nicht schon Anfang des Jahres gekommen, sondern dann jetzt halt erst so ein bisschen später. Die Reise aber über das Studentenhotel war auch unheimlich bereichernd, hat meinen Horizont nochmal ganz anders erweitert und mich auch gefordert. Ich war der Zweitälteste im Studentenhotel, insoweit auch eine neue Erfahrung. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin so der Youngster. Jetzt in der Zech-Gruppe gehöre ich jedenfalls, glaube ich, auch wieder eher so zum Altersdurchschnitt, vielleicht sogar noch einer der Jüngeren. Freue mich unheimlich. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, weil Stabilität ist auch wichtig, aber wer das Bedürfnis in sich spürt, den kann ich nur bestärken, macht es. Es lohnt sich in jedem Fall.
Andreas, vielen Dank, vielen Glück für deinen Start in Bremen bei der Zech Group. Vielen Dank auch allen fürs Zuhören. Am nächsten Freitag ist dann meine Kollegin Miriam Beul wieder an der Reihe. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.
Vielen Dank.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.